herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Ja, ich freue mich ganz arg, denn ich führe heute ein Interview mit Fiorina Duré. Sie kommt aus Österreich. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Und Fiorina ist Mindset-Coach und Life-Coach für Frauen und Kinder. Und sie hat sich spezialisiert auf Krisenmanagement in schwierigen Lebenssituationen wie Scheidung, Trennung, Verlust, Trauer und Tod. Also haben wir einen ähnlichen Schwerpunkt. Aber natürlich bringst du eine ganz andere Geschichte mit und da würde ich jetzt gerne einsteigen mit dir, dass du ein bisschen von dir erzählst, was dir passiert ist. Sehr gerne, hast du jetzt den Raum dafür.
Okay, vielen Dank. Es war wie soll ich anfangen? Es war so die Love Story of my life, die in einem Albtraum geendet hat. Wie so ein Film, so ein schlechter Film. Und zwar war nach der Geburt meiner Tochter am 8. März 2020 in Wien, kam es zu einem Lockdown aufgrund von Covid. Und wir haben dann beschlossen, weil ich eigentlich in Deutschland zu dem Zeitpunkt mit meinem Mann und meinen zwei kleinen Kindern gelebt habe, die war zu dem Zeitpunkt 2,5 und 4, haben wir beschlossen, wir wollen jetzt uns nicht irgendwie örtlich trennen. Es war eigentlich geplant, ich bleibe in Wien bei meiner Mutter und bei meiner Tante quasi, dass die mich ein bisschen unterstützen können mit den Kindern. Und mein Mann fährt zurück nach Deutschland, um dort seinem Job nachzugehen. Und dann kam Covid und dann haben wir beschlossen, nein, wir fahren doch alle irgendwie zusammen. Und dann bin ich einen Tag nach dem Kaiserschnitt, am 9. habe ich mich selbst entlassen und wir sind dann quasi über die Grenze zurück nach Deutschland, weil es gab ja dann Grenzsperrungen mit einem Satz und wir hatten irgendwie Angst, dass wir nicht zurückkommen und wir wollten zusammenbleiben und uns nicht trennen. Ja, wer hätte gedacht, dass 13 Tage später die Trennung, die irdische Trennung einfach stattgefunden hat. Und das war einfach, also unfassbar. Und auch wenn ich jetzt drüber spreche, ist es noch immer so, es war einfach ein Albtraum. Ja. Mhm. Wir sind nämlich dann zurückgekommen, mein Mann war leicht verkühlt und dann wollte ihn keiner anschauen. Die Ärzte haben gesagt, na, das kann ja Covid sein und na, Covid-Test. Und dann haben alle Covid-Tests gemacht und es kam dann irgendwie nichts raus. Und er hatte hohes Fieber und der Arzt war dann da und hat Blut abgenommen, hat aber den CRP-Wert nicht genommen. Und nach 4 Tagen hohem Fieber habe ich dann gesagt, okay, aus. Und habe den, wir haben dann den Notarzt angerufen und dann kam der Notarzt und ja, eine Stunde später hat man mich angerufen aus der Intensivstation, dass sie meinen Mann in ein künstliches Koma versetzt haben, weil der CRP halt auf 4000 war. Ich kannte damals noch nicht diesen Entzündungswert und er multiples Organversagen und dass es sehr, sehr schlecht ausschaut. Und zu dem Zeitpunkt war meine Tochter einfach 2 Wochen alt. Ich war mit 2 kleinen Kindern ohne Familie wieder zurück in Deutschland. Und ja, und dann begannen diese 4 Tage Bangen und diese Hoffnung, die Hoffnung, die man hat, dass es doch noch irgendwie funktioniert. Ja. Die Ärztin hat gesagt, am 2. Tag, also es muss an ein Wunder grenzen, dass er das schafft. Und ich glaube ja an Wunder. Und ich habe dann zu denen gesagt, ja, ich glaube an Wunder und ich weiß, dass er das schafft. Ja. Und ich durfte zum Glück zu dem Zeitpunkt noch täglich ins Spital fahren und das war natürlich ein Albtraum, ihn dort liegen zu sehen, aufgebärdet, war einfach nur mehr diese Hülle da und ich habe schon gemerkt und gespürt, dass die Seele kämpft, aber dass er sich bereit macht auf einen Weg. Und das haben auch die Ärzte mir bestätigt.
aber am Anfang war schon noch die Hoffnung, ihn auch wiederzuholen, oder?
Natürlich. Ich konnte also, da tagelang nicht schlafen. Ich habe mir gedacht, bitte, oh Gott, das kann nicht sein, was mache ich jetzt? Und da war Verzweiflung und alles. Und dann war aber so nach 3-4 Tagen, habe ich mir gedacht, ich will jetzt endlich eine Entscheidung. Ja. Ich habe Persönlichkeitsentwicklung seit 15 Jahren, beschäftige mich damit, ja. Und ich habe dann irgendwann, bin ich da drin gesessen bei ihm und habe gesagt, habe die Bilder von den Kindern gebracht, die sie gemalt haben. Die haben das natürlich zu einem Teil mitbekommen, ja. Mhm. Und lustigerweise, meine Tochter hat, ich habe das Bild noch immer, hat die Familie gezeichnet und hat meinen Mann schon oben gezeichnet, obwohl er noch gelebt hat. Also oben im Sinne von weiter weg von uns. Mhm. Aber sie wusste nichts zu dem, also sie wusste nichts, ja. Und ja, diese Hoffnung, die hat man in sich, aber das ist halt, kostet irre viel Kraft. Ja. Das hat einfach so viel, diese Verzweiflung, einfach nicht wissen, wie es jetzt weitergeht und was jetzt ist. Und dann auch dieses Bild auf den Intensivstationen. Und ja, die Ärzte waren natürlich auch alle schockiert und haben versucht, irgendwie sein Leben zu retten. Und ja, dann kam am 24.03.2022 am Vormittag ein Anruf. Sie haben gesagt, bitte beeilen Sie sich. Wir haben circa eine halbe Stunde Zeit, aber sie müssen ihren Mann in den Tod begleiten. Mhm. Genau. Und dieser Weg, den du eigentlich 2 Wochen zuvor ins Spital zurückgelegt hast, weil du dein Kind auf die Welt gebracht hast, mitten im Wochenbett dorthin, diese Gänge entlang zu laufen, hetzend, ja, nicht wissend, ob man noch rechtzeitig kommt, ja. Und dann rennst du da rein, dann wieder wollten sie, dass ich alles anziehe. Ich sagte, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich setze mich da jetzt rein, ja. Mhm. Und dann bin ich dort gesessen und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Was sage ich ihm jetzt? Ja? Und natürlich weiß er und hat immer gewusst, dass er war aber die Liebe meines Lebens, ja. Er war einfach, also wir waren so the perfect match, ja. Und das hat er gewusst und dann habe ich mir gedacht, was sage ich jetzt? Und dann habe ich ein Lied gesungen, das mir eingefallen ist von den Kindern, weil ich mir gedacht habe, was würden die Kinder jetzt sagen? Und dann habe ich gesungen, ich wünsche einen Regenbogen. Ja, dieses Lied, ich wünschte einen Regenbogen mit all den Farben. Und in der Sekunde, wo ich das angefangen zu singen, ging es plötzlich so dieser Bam, ja. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt in dem Raum los, ja? Und du hast so richtig gemerkt, also wie so, also, ich kann jetzt sagen, du bist ja irre, aber nein, es war so, ich habe so wahrgenommen, dass das irgendwie, das hat irgendwas gemacht. Und mit einem Satz habe ich dann nur die Stimme im Hintergrund vernommen, es tut uns leid, aber mein Mann ist gerade von uns gegangen. Ja. Und dann sitzt du dort und unter dir geht dieses Loch auf, dieses endlose Loch in die Tiefe. Du denkst dir so, Scheiße, und jetzt? Was mache ich jetzt? So wie so, als würde man dich aus einem Flugzeug rauswerfen und sagen, spring. Und du hast noch nie irgendwie den Fallschirm betätigt und du hast eigentlich fucking Höhenangst. Ja. Und da war ich in dem freien Fall. Ja, und dann war der schwierigste Weg, einfach nach Hause zu kommen und auch den meinen 3 Kindern zu sagen, dass ihr Papa gestorben ist. Ja. Ich habe zuvor ganz, ganz kurz auf Anraten eines Freundes mit der Krisenintervention telefoniert. Und normalerweise sind die darauf spezialisiert, quasi den Weg zu begleiten auch, ja, aber auch in so Akutsituationen, dass man die Kinder darauf vorbereiten kann. Aber ich hatte ja nur 1,5 Tage, ja, um sie darauf vorzubereiten. Und sie haben dann Texte geschrieben, da wussten sie aber noch nicht, dass er stirbt. Und da kann ich mich heute noch dran erinnern, da hat mein Sohn geschrieben, fahr nicht so schnell und zieh dich warm an. Ja? Und meine Tochter hat dann gesagt, ich wünsche dir eine gute Reise und wir sehen uns dann in einem, also wir sehen uns dann drüben oder so. Mhm. Ja, das war hart und natürlich dann, du funktionierst als Mutter und es war für mich jetzt rückblickend, wo ich mich einfach damit auseinandergesetzt habe und auch ganz viele Ausbildungen in die Richtung gemacht habe, ist, ich war dann in einer Schockphase. Ich war wie so ferngesteuert. Ich habe gesprochen wie eine Maschine. Mhm. Ich habe die Firma angerufen, alle Freunde angerufen, ich habe alle informiert, aber ich konnte nicht weinen zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich fertig gemacht, weil ich bin ein hochsensitiver und sensibler Mensch, ja. Und es hat alles blockiert. Mhm. Und es ging einfach gar nichts mehr. Und dann erst nach 2 Tagen war no stop. Ja? Also da kommt dann alles raus. Aber man muss sagen, wir waren in einem Lockdown. Ich hatte zum Glück tiefliegende Engel da oben in Bielefeld. Also ich hatte ein Kindermädchen, das quasi dann bei mir eingezogen ist. Also eine unglaubliche, tolle junge Frau, die das mitbegleitet hat und jetzt in Berlin angefangen hat, damals dann genau so Kinder zu unterstützen in so Krisensituationen, die von den Eltern wegkommen, also gekommen sind oder die Eltern verloren haben. Und ja, und ich hatte ein Netzwerk, das mich aufgefangen hat, zumindest auf Distanz, weil es hat dich keiner umarmt, es hat irgendwie keiner dich gedrückt.
Hattest du denn da überhaupt Bekannte sozusagen, also hier in Deutschland, war das da? Also
ja, ja, das war mein Glück. Ich hatte ganz, ganz viele, ganz liebe Bekannte und die haben dann Essen gekocht. Also es war dann wirklich so wie so ein Team, das um mich herum war, weil meine Familie konnte im ersten Schritt nicht einreisen, weil die Grenzen zu waren. Und das hat natürlich alles verschärft, aber ich habe dann Sonderregelungen bekommen, dass meine Geschwister hintereinander kommen. Aber du bist im freien Fall, du bist einfach lost, ja. Und dann einfach zu schauen, weil du verlierst ja nicht nur den Partner, du verlierst ja, ja, du verlierst einfach so, so viel mehr, ja. Und du stehst plötzlich mit einem Satz, mit drei kleinen Kindern, ohne Job, vor dem Nichts. Du musst dich neu organisieren, du musst dich neu orientieren, du musst Entscheidungen treffen, die du eigentlich sonst immer im Team getroffen hast. Und das war mein größtes Learning eigentlich, diese Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen, Entscheidungen für sich zu treffen und für die Kinder, weil mein großes Warum sind meine Kinder, ja, und auch diesen Weg einfach zu gehen, weil wenn du dann jemanden verlierst, dann ist es so, als würdest du dich, ich beschreibe das immer wie, als würdest du auf einen steilen Berg hinaufgehen mit drei kleinen Kindern im Arm. Es ist kompletter Nebel, es regnet, es schneit, du weißt überhaupt nicht, wo das Ziel ist und du bist einfach, und du musst weitergehen, so Step by Step. Und das kostet natürlich irrsinnig viel Kraft, aber am Ende des Tages ist es, du kommst, du stellst dich deinen größten Ängsten und findest in dir so viel Potenzial. Und erst wenn du ganz oben bist und die Nebeln sich lichten und du zurückschaust, dann erst siehst du, was du alles geschafft hast. Und das ist jetzt 3 Jahre her. Und ja.
Und fühlst du dich jetzt an dem Punkt? Also fühlst du dich jetzt an dem Punkt, dass du oben auf dem Berg bist und dass es sich schon ein bisschen gelichtet hat?
Ich glaube, es im Leben gibt es mehrere Berge, die wir besteigen müssen. Manchmal kann man einmal dann auch stolz sein und sagen, okay, ich habe eine Etappe geschafft oder ich habe einen großen Berg geschafft. Wer weiß, vielleicht kommt der nächste Berg. Aber den Berg habe ich auf jeden Fall, sonst könnte ich jetzt auch nicht mit Menschen arbeiten, die in ähnlichen Situationen sind. Den Berg habe ich erklommen. Und das war auch ein Weg zu mir selbst. Also sich seiner selbst bewusst zu sein und auch zu schauen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Ressourcen, wo habe ich Potenzial, wer bin ich und was will ich, weil das muss man sich, sind ja alles Fragen, die man sich stellt und wer darf ich überhaupt sein, ja? Wer darf ich sein und wer bin ich, ja, weil das Glück beginnt in dir selbst, Eigenverantwortung beginnt in dir selbst, das Vertrauen beginnt in dir selbst, Selbstliebe und Selbstwert beginnen in dir selbst. Also du bist dein Leben und du hast es in der Hand, alles in deinem Leben zu verändern. Und das war natürlich nicht immer einfach. Ja? Das war fucking schwer. Da war Trauer, da war Wut, da war Verzweiflung, da war ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht aus. Ja? Und natürlich, als mein Mann gestorben ist, ein Teil von mir, der wäre am liebsten gleich mitgegangen. Ich habe mir gedacht, okay, bitte kannst du mich mitnehmen? Natürlich war das nie eine Option, wenn du drei kleine Kinder hast. Du hast dein Kind, das du stillen musst. Ich glaube, mein Mann hat sich mich schon bewusst ausgesucht, weil er wusste, ich schaffe das schon. Genau.
Und wie ist er jetzt heute so bei euch oder bei dir oder bei euch so noch integriert sozusagen? Also wie machst du das?
Also was sehr spannend war, das kann ich noch erzählen. Einen Tag nach dem Tod von meinem Mann, meine Tochter, meine Mittlere, die ist 2,5 zu dem Zeitpunkt gewesen, mein Sohn war verzweifelt und sagt, ich will da auch rauf und du hast deine Mütze und dein Handy und dein Auto vergessen, hol mich hier rauf und kann ich nicht über den Regenbogen raufgehen und so. Und dann hat meine Tochter mit 2,5 folgenden Satz gesagt, sie hat gesagt, der Papa ist überall. Mhm. Der Papa ist im Baum, im Vogel, in der Wiese, er ist überall Ferdinand. Und genau das leben wir. Er ist immer ein Teil von uns. Wenn ein Schmetterling kommt, ist er da. Wenn der Regenbogen plötzlich da ist, wenn die Sonne aufgeht, er ist einfach immer präsent. Und natürlich kommt Trauer auch bei Kindern, weil das war ja meine Hauptaufgabe die letzten 2,5 Jahre, einfach die Kinder durch diese Trauer zu begleiten. Ja. Die Kleinste hat das natürlich nicht mitbekommen in dem Ausmaß oder war halt, hatte mehr Leichtigkeit in sich, aber für meinen Sohn hat sich da viel verändert. Ja. Aber der Zugang zum Tod auch bei den Kindern ist dann ein anderer. Also meine Mutter ist ja leider Gottes auch komplett unerwartet im Juni 2022, also letztes Jahr im Juni, im Schaukelstuhl einfach zack weg. Und sie war der Grund, weshalb ich eigentlich nach Wien zurückgekommen bin, weil sie mich sehr unterstützt hat. Ja, und es war dann aber schon ein anderer Zugang, sowohl für meine Kinder als auch für mich selber. Also es war diesen ganz steilen Berg, der war dann nicht mehr so präsent, weil du einfach einen anderen Zugang zum Tod hast. Und ich finde, es ist halt auch so, das haben wir auch immer in unserer Ausbildung gelernt, oft ist es so, wenn du selber so ein Haus hast, ja, dann hast du verschiedene Räume mit verschiedenen Themen und ein Raum, und das wollen viele nicht sehen, ist der Trauerraum. Ja. Und die Frage ist halt, hast du den schon mal geöffnet und hast du dich damit mit deiner eigenen Endlichkeit beschäftigt? Und bei vielen ist es so, nein, lieber nicht, also oh nein, oh Gott, ja. Also die leiden dann quasi mehr als man selber. Und das hat schon auch, man hat gemerkt, dass ich diesen Trauerraum mir angeschaut habe. Ja. Und auch die Kinder. Der Zugang zum Tod für die Kinder ist ein anderer. Die haben ein anderes Bewusstsein, glaube ich, ja, was das betrifft.
Und vor dem Verlust deines Mannes, hattest du da schon andere Erlebnisse?
Ja, aber meine Großmutter ist verstorben. Aber das war, ja, es war nicht einfach für mich, aber es war meine beiden Großmütter eigentlich. Aber es war so, die wollten da nicht mehr. Also meine Großmutter ist mit 90 gestorben im Juni. Also eine ist 2020 gestorben, ja. Nein, nicht 2020, früher. Na, 2015 ist meine Großmutter gestorben, aber die war 90 und die hat gesagt, ich will nicht mehr. Du, ein schöner Mensch kommt und ein schöner Mensch geht, hat sie zu mir damals gesagt. Ich habe gesagt, Oma, zum Glück bist du nicht schön. Du gehst jetzt nicht. Hör auf, hat sie gelacht. Ja. Und ja, 2 Wochen später war es dann einfach, ja, aber das ist was anderes. Mhm. Also der Unterschied zwischen, ich werde mit 47 aus dem Leben gerissen, ja, aufgrund einer Sepsis mit multiplen Organversagen, ja, versus ich bin 90 und habe eigentlich beschlossen, ich möchte jetzt ein Level weitergehen. Weil ich sage immer, es sind so Levels, ja. Mhm. Sie gehen eine Tür weiter, aber sie sind noch nicht ganz weg, ja.
Mhm. Aber fühlst du dich denn, also weil deine Kinder sind ja jetzt auch noch klein und die werden ja auch weiterhin Fragen stellen und fühlst du dich da jetzt gerade so gut aufgestellt, weiter mit denen über das Thema zu reden, mit denen zu sein, das zu leben? Ich glaube ja, oder?
Also das ja, ist, nein, total. Also ich mache ja auch Mentaltraining für Kinder und so Stärkung von Kindern, auch also einfach Gefühle zulassen zu können. Natürlich hat meine Tochter oder mein Sohn manchmal aus dem Nichts, weil sie irgendwas sehen, sind sie traurig. Ja, ich auch. Und das ist auch okay so, das darf auch sein, ja. Generationen davor, würde ich sagen, jetzt weiß ich nicht, ob es in unserer Generation noch so ist, einfach diese Gefühle nicht zeigen zu können, ja. Das Gefühl der Wut, genauso wie das Gefühl der Trauer oder der Verzweiflung, ja. Und es ist okay, wenn man traurig ist und jemanden vermisst. Was halt schon ist bei den Kindern, das Bild verblasst. Mhm. Ja, also es ist nicht mehr, es war am Anfang intensiver als danach, aber ich habe eine super Kinderpsychologin gehabt, die mich auch unter Supervision quasi bisschen auch begleitet hat. Und und natürlich ist es schlimm, wenn man jemanden verliert, auch bei meiner Mutter. Aber zum Beispiel, wir haben jetzt einen kleinen Hund seit ein paar Monaten und der hat zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil bei Kindern ist es so, wenn jemand so schnell verstirbt in so einer Rasantheit und dann 2 Jahre später noch eine Bezugsperson, eigentlich fast ident, ja, in einer Rasantheit, dann ist es so, dass das was mit den Kindern macht. Die haben natürlich dann eine Zeit lang Angst gehabt, zu sagen, okay, wenn du jetzt aus der Haus kommst, du wieder, ja, und auch mit dem leben zu können und ihnen zu zeigen, okay, wir überspielen jetzt diesen Film, weil ich komme ja wieder, ja. Natürlich kann man das nie voraussehen, aber es sind super Kids. Meine Kids sind super, weil sie einfach auch diesen Zugang haben, so sein zu können mit all ihren Gefühlen, die für sie wichtig sind. Und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial auch für viele Eltern.
Ja, aber das hast du ihnen auch beigebracht, ne? Also, oder vorgelebt, oder? Also, da hast du einen großen Anteil dran, dass die so super sind.
Ja, ich glaube halt, dass man eben einen Raum geben muss, weil man selber muss sich auch den Raum geben. Und ich habe nach dem Tod mir anfangs nicht den Raum gegeben, mir, sage ich jetzt, die Karotten von unten anzuschauen, ja? Weil in der Trauer ist es ja genauso wie überall anders. Es ist wie so, du bist in Watte und ich habe jetzt nicht irgendwelche Tranquilizer oder so genommen. Das wollten sie am Anfang mir geben. Ich sage, nein, ich möchte durchgehen. Ich möchte einfach allein durchgehen. Ich brauche keine Schlafmittel. Ich brauche das alles nicht. Ja, wenn ich in der Nacht wach bin, dann bin ich halt wach. Ich hatte das Glück, ich bin umgeben von gewesen von ganz engen Freundinnen, die durfte ich dann auch um 3 in der Früh anrufen. Ja. Mhm. Einfach wenn dann plötzlich diese Angst hochkam, wie geht es jetzt weiter? Was aber bei der Trauer ist, um darauf zurückzukommen, die Tür öffnet sich ja und so ist der Körper und wir sind so gemacht, nicht die ganze Zeit so omnipräsent, sondern es öffnet sich dann ein bisschen und du kannst es ein bisschen reinlassen und es dir anschauen und wenn du denkst, ist mir zu viel, zack, wieder zu. Also man kann ja schon den Fokus lenken, ja. Und man darf ja auch das Gefühl zulassen, so wie auf dem Sofa und sagen, hey, Gefühl, komm mal her, okay, gut, schauen wir es mal an, ja. Und was kann ich jetzt tun, dass es mir besser geht, ja. Und das merke ich auch.
Es gab ja bestimmt auch Situationen, wo du es nicht steuern konntest oder wo du total überflutet warst oder gedacht hast, boah, das geht hier gar nicht mehr weiter oder...
Natürlich, natürlich, keine Frage. Natürlich. Aber der Weg daraus ist irgendwie auch der Weg, ja, das erste Jahr, es heißt ja immer, das erste Trauerjahr ist eine Katastrophe. Ja, es ist auch eine Katastrophe. Ist so. Da brauchen wir nicht herumreden, ja. Also, ich bin mit 37 Witwe geworden. Ich meine, ja, war das super? Nein. Mit einem Satz bist du allein Weihnachten, Ostern, ja. Es kommt dir auch so viel von außen. Deswegen habe ich vorher ganz am Anfang gesagt, du verlierst ja nicht nur deinen Mann. Du verlierst ja auch zum Beispiel viele soziale Kontakte, sicher auch aufgrund von Corona geschuldet, aber auch so, du wirst exkludiert, weil du ja keinen Mann mehr hast plötzlich. Also die gehen dann essen oder die treffen sich oder die gehen auf Bälle oder machen dieses und jenes. Und ich kann auch alleine gehen, ja. Also das war schon so. Und auch wenn man Urlaub fährt, so, deswegen hat sich das ein bisschen gedreht, ja, du bist dann plötzlich allein am Strand mit 3 kleinen Kindern und denkst du so, ja, wenn da jetzt einer aufs Klo muss, dann können alle 3 mitgehen, ja. Also es ist viel Organisationsmanagement, es ist sehr viel, wie kriege ich was gebacken, wir haben Stundenpläne, also ich bin sozusagen glücklicherweise da, so ein Organisationstalent geworden, das alles auf die Reihe zu kriegen, weil das eine sind die Kinder. Der zweite Block ist das Finanzielle. Du verlierst ja auch, sage ich jetzt mal, man arbeitet ja zusammen für den Lebensunterhalt, ja. Und plötzlich bist du alleine da. Das war ein ganz ein harter Weg für mich, ja. Also auch, wer nimmt einen, der 3 kleine Kinder hat? Und wie ist dieser Weg? Und auch zu sehen, ich bin dann ja zurückgezogen im September 2020 nach Wien. Und habe dann viele Wohnungen mir angeschaut. Es war ganz, ganz schwierig, überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Ich war ja damals noch in Karenz. Ich habe kein fixes Einkommen gehabt und keiner wollte meine Wohnung geben. Ja, also das war dann auch, wo du merkst, ja, oder ein Umzug alleine, ja. Ich habe 2 12-Tonner von Deutschland nach Österreich übersiedelt, ja. Alleine mit der Hilfe von Freunden hier, aber dort, gut, haben mir auch Freundinnen geholfen beim Einpacken, aber Fakt ist, du machst all diese Sachen alleine. Du triffst alle Entscheidungen mit einem Satz alleine und du kommst in die komplette Eigenverantwortung und das ist am Anfang einfach nicht angenehm. Es ist nicht angenehm. Aber du lernst daran zu reifen und plötzlich ist es so, geil, ich kann jetzt eigentlich alles entscheiden in meinem Leben und ich kann für mich gehen. Und ich kann trotz meiner Geschichte das Beste aus meinem Leben machen. Und genau das ist einfach, das möchte ich einfach vermitteln. Ja? Es ist nie, oh Gott, weil es ist immer dieses, vom Opfer zum Schöpfer zu werden. Ja, am Anfang war ich das Opfer. Und oft ist es noch so, dass ich mich da trotzdem ein bisschen so reinrutsche. Aber im Endeffekt bin ich der Schöpfer. Und jeder von uns kann das. Ja? Und es ist egal, ob es jetzt ob du jemanden verlierst oder dich trennst in einer Scheidung oder ich weiß nicht, es können ja so viele Krisen auf einen zukommen in einem Leben, ja. Immer den Fokus zu haben, okay, ich bin jetzt der Kapitän meines Lebens und ich kann jetzt entscheiden, schalte ich auf Autopilot, das ist eine Zeit lang auch okay, oder nehme ich das Ruder in die Hand oder in meinem Cockpit und sage, okay, trotz schlechter mentaler Wetterlage, steuere ich mein Flugzeug in die richtige Richtung.
Ja, ich glaube, man kann da einfach verschiedene Wege einschlagen, ne? So wie du das schon sagst. Also man kann natürlich, oder gerade am Anfang ist man im Schock und weiß auch gar nicht, wie man das alles machen soll oder was das für einen Sinn haben soll oder warum einen das selber getroffen hat. Man ist dann schon eher in dieser Opferrolle. Und dann ist interessant zu wissen, wann so der Punkt war, wo du gesagt hast, ja, okay, also mir ist das jetzt passiert, und aber hier stehe ich und ich stehe jetzt wieder auf. Also, ne, ist wahrscheinlich nicht so dieses eine Schlüsselerlebnis, sondern das kommt so über die Zeit, dass man irgendwie auch, also ist noch eine andere Frage, so nach dem Motto, so was hat das für einen Sinn oder was ergibt das so für einen Sinn in deinem Leben? Hast du bestimmt auch eine Antwort drauf, aber so dieses, wann ging es von diesen, boah, ich bin im Schock und alles ist scheiße und das geht ja hier so nicht weiter, in dieses Schöpferische. Also, ne, gab's da so ein, hattest du da so ein Schlüsselerlebnis oder war das über die Zeit sozusagen, dass du dich so aufgerappelt hast oder hast du morgens deine Kinder angeguckt und dachtest so, ja, scheiße, es muss ja, also, ne, ich muss ja hierfür da sein, also, es geht los. Also, meinst du, es war so ein Moment oder meinst du, es kommt so über die Zeit oder wie man vielleicht auch, was man für eine Persönlichkeitsstruktur hat oder wie du schon vielleicht auch vorher gewesen bist. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ein Schlüsselerlebnis an sich gab es, ist mir jetzt keins in Erinnerung. Ich habe dann nur gemerkt, also du hast jetzt, das hat sich angefühlt wie so ein Weg. Also entweder gehst du jetzt den Weg, wo du dich komplett gehen lässt, ja, und dann war auch der Punkt, ich musste ja relativ schnell die Entscheidung treffen, bleibe ich jetzt in Deutschland oder in Österreich? Und dieser, okay, ich treffe die erste Entscheidung, obwohl ich immer gesagt habe, ich kann keine Entscheidungen treffen, allein schon gar nicht, oh Gott. Und dann auch zu sagen, okay, wir brechen hier ab und wir gehen nach Österreich, weil ich ja gebürtige Österreicherin bin. Und das war schon mal so der erste Schritt und dann auch den Fokus drauf zu legen. Und dann habe ich mir ganz am Anfang gesagt, irgendwann, ich habe einen Blog angefangen zu schreiben auf Instagram, so über Geschichten, weil ich mir gedacht habe, und ich bin dann auch eingeladen worden von der Zeitung in Österreich, von einer bekannten österreichischen Zeitung. Und zwar ging es da auch um Krisenintervention und wie man Kinder da begleitet. Und dann habe ich mir gedacht, ob ich dieses Interview mache. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, weil wenn ich einer Person mit dem Interview helfen kann, dann wird mein Herz schon aufgehen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal mir gedacht, und genau das ist der Weg. Mhm. Ich gehe jetzt einen neuen Weg, der natürlich nicht immer einfach war, aber der mich mehr in diese Power von mir selber zurückgeführt hat. Also ich habe mir gedacht, ich würde gern wieder so, ja, ich meine, wenn du Mutter bist von drei kleinen Kindern, da bleibt nicht viel Zeit für einen selbst und für den Job und so weiter. Das stimmt aber nicht. Mhm. Da bleibt trotzdem noch viel Zeit. Weil die Frage ist, wie du strukturierst und wie du arbeitest. Ja? Und man kann auch selbstständig sein, wenn man Mutter von drei kleinen Kindern ist. Man muss nur auf sich selber schauen. Und ich glaube, das war das größte Learning. Nicht so wie so ein Duracell-Hase durchzulaufen, das ist schon hängt schon mit der Persönlichkeitsstruktur von den unterschiedlichen Menschen zusammen. Also können die jetzt da durchlaufen? Im Human Design würde man sagen, diese Generatoren, ja. Oder sind es eher so Projektoren und also jeder irgendwie ist anders, ja. Ich glaube aber, ich bin so ein Duracell-Häschen und dann habe ich mir gedacht, okay, du kannst jetzt aber auch nicht die ganze Zeit übersteuern, ja. Irgendwann ist dann auch Recharge of Battery, ja. Und auch da sich den Raum zu nehmen, da geht es ganz viel um Raum. Was ist mein Raum? Was ist der Raum von den Kindern? Ich finde, diese Räume sind halt auch so wichtig, so wie du diesen Trauerraum betrittst, ja. Auch den Raum für sich selbst zu nehmen, ja. Und zu sagen, okay, auf mich selber darf ich nicht vergessen, weil was passiert denn dann bei vielen? Die schlittern dann in die nächste Katastrophe rein, in diese Burnout-Spirale, ja. Quasi, wenn du da, und ganz viele, wenn man sich diese 12-Stufen-Modelle anschaut, sind ja schon fast so drüber. Die müssten ja schon zum, weil man darf ja bis 6 irgendwie, darf man in der Lebens- und Sozialberatung und das, also am gesunden Menschen arbeiten und kaum bist du da drüber. Und da sind ja, sage ich mal, 80% aller Frauen schon fast drüber, weil was machen die denn? Die machen den Job, die machen den Haushalt, die machen die Kinder, die organisieren alles rundherum. Und wo ist der Platz für sich selbst? Also sich bewusst da auch den Raum zu nehmen. Da bin ich meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht hat, weil ich glaube, daraus kommt ganz viel Kraft. Mhm. Ja, also einfach sich einzugestehen, okay, jetzt ist mal kurz Me-Time.
Ja, und, aber auch, ne, du warst aber auch offen dafür, die Hilfe zu holen sozusagen. Oder du hast das so schnell erkannt, dass du gesagt hast, naja, also meine Kinder gehen über alles natürlich und ich möchte mich auch um die kümmern, aber ich brauche hier Unterstützung oder Mama, komm mal vorbei oder mach oder ne, koch mir mal was oder also du hast es auch angenommen.
Ja, sie hat es mir angeboten, ja. Mhm.
Ja, aber du hast es auch angenommen.
Ja, natürlich also, ne? Habe ich es auch angenommen und dafür bin ich ihr unendlich dankbar, weil ich wäre jetzt nicht die Person und wenn sie das aus dem Himmel da oben sieht, wird sie sagen, okay, gut, das ist jetzt peinlich, dass ich das sage und sie sagt, aber sie war eine unglaubliche Großmutter, ja, und hat die Kinder auch ganz toll begleitet, ja, und hat sie gesehen und hat einen wichtigen Part übernommen. Und meine Mutter hat mir auch die Möglichkeit gegeben, ich habe dann, als meine Tochter 7 Monate alt war, hatte ich die Möglichkeit, in einem Job anzufangen, den ich mir manifestiert habe. Ich habe dann kurz am Tod von Alex habe ich gesagt, so, der Job kommt zu mir, ich muss mich nicht bewerben. So war es auch. genau. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Die 2 größeren waren dann, ich hatte das Glück, einen Kindergartenplätze zu bekommen. Und dann hat meine Mutter, meine 7 Monate alte Tochter, bis zu ihrem ersten Lebensjahr, ein bisschen länger. 7 Monate. 7 Monate, 3-mal die Woche genommen und hat sie quasi begleitet, ja. Und oft denke ich mir so rückblickend, warum hat das mit meinem Mann passieren müssen? Hm. Vielleicht eine Antwort war dann, ja, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin. Und auf der anderen Seite, dann wären wir auch nicht zurück nach Wien gekommen. Und dann hätte meine Mutter, die war immer so traurig, dass ich nach Deutschland gezogen bin, nie die Möglichkeit gehabt, meine Kinder so intensiv zu haben. Da kann man natürlich sagen, okay, ist auch mega anstrengend. Ja, war es auch teilweise. Und ich habe sie bewundert, ja. Dass sie das mit ihren, sie ist mit 72 verstorben, also mit was für einer Power diese Frau gearbeitet hat. Vielleicht ist das auch, weil sie mich erzogen hat. Ja. Und auch für sie dieses Glück zu sehen, weil es ist oft so, wenn man rückblickend schaut, irgendwann habe ich dann begriffen, also du hast jetzt 2 Möglichkeiten, eben mit dem Opfer und dem Schöpfer, aber ich habe auch begriffen, und das ist jetzt nicht immer positiv gemeint, was ich meine, ja. Wenn das mit den Alex nicht passiert wäre, dann wäre ich nicht dort, wo ich bin, erstens. Und zweitens, war das eine Riesenchance für mich. Mhm. Weil es mich einfach ganz viele Levels mehr zu mir selbst gebracht hat und mehr so auch zu schauen, was ist mir wichtig im Leben. Ja? Mhm. Unabhängig vom Partner, unabhängig von den Kindern, so einfach zu schauen, was sind die Werte, die ich raustragen möchte. Und auch zu sehen, wie viele Frauen eigentlich davon betroffen sind und ihnen den Mut zu geben, für sich selbst zu gehen. Ja? Mhm. Ja? Egal in welcher Lebenssituation.
Und ja, dann kann man natürlich jetzt sagen, ne, wenn der Partner verstirbt, also bleibt einem ja nichts anderes übrig, als das irgendwann zu akzeptieren. Bei einer Trennung ist das natürlich was anderes. Ne? Also je nachdem, wer sich da trennt, ist der Partner ja auch noch immer irgendwie greifbar. Ne? Weil du ja auch, also du begleitest ja beides, sowohl Frauen, bei denen der Partner verstorben ist, aber auch in Trennung oder in Scheidung, stelle ich mir trotzdem immer noch unterschiedlich vor. Oder habe ich auch schon in meinen Begleitungen unterschiedlich erlebt. Von den Gefühlen her ist das ähnliches Chaos, ne? Also es ist eine Bindung, die abgeschnitten wird oder eine Beziehung, die getrennt wird. Aber bei einer Scheidung oder bei einer Trennung ist ja immer noch der Partner, also der lebt ja noch, der lebt vielleicht in einer Stadt oder mit einer neuen Frau zusammen oder so, aber theoretisch hat man ja immer noch die Chance, den irgendwie zu erwischen oder den mal anzurufen. Ne? Das ist natürlich beim, wenn es ein Todesfall war, ja, schon noch endgültiger und wirft auch noch mal andere Fragen auf. Ne? Also wie empfindest du das denn, diesen in der Begleitung?
Ja, es ist endgültiger. Aber ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie das ist, wenn zum Beispiel Kinder versterben, weil das haben wir ja auch, ja, begleiten wir ja auch. Ja, es ist ein anderes Gefühl. Dazu muss ich sagen, ich war nie geschieden, ja. Mhm. aber man sagt ja auch, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, nein, aber ich habe auch Klientinnen, die eben geschieden sind, wo die Männer dann einfach abgehauen sind, weil es ihnen zu viel war oder was auch immer, ja. Ja, der andere Partner ist noch da, man kann sich trotzdem noch austauschen. Die Frage ist, ob man das will. Mhm. Also das sind schon andere Themen und das sind auch schon so Abgrenzungsthemen, ja. Also wo ist jetzt quasi mein Tanzbereich, wo ist deiner? Dieses Dirty Dancing, das finde ich eigentlich ganz cool, immer so, wow, ja, also das ist eher so bei Scheidungen, dass man trotzdem quasi miteinander tanzt, aber jeder seinen, ja, also gerade wenn Kinder im Spiel sind, weil wenn keine Kinder im Spiel sind, ja, dann ist es relativ einfach, ja.
Ja, aber es ist ja auch schwieriger, ne, du hattest das heute auch schon mal angesprochen, dass du sagst, naja, ich kann meine Entscheidung komplett alleine treffen, ich habe auch eine Freundin, die getrennt ist und die kann halt nicht entscheiden, auf welche Schule die Kinder kommen, weil immer noch der Partner da ist und der ein gleiches Sorgerecht hat. Also ne, das ist, man ist dann schon noch immer an den Partner gebunden, wenn man nur in Scheidung lebt sozusagen. Und wenn man seinen Partner verloren hat, ist man natürlich ganz alleine mit der Entscheidung. Also das macht ja auch was mit einem. Man hat die ganze Verantwortung, aber man kann wenigstens, also man entscheidet ja am besten Wissen und Gewissen sozusagen für die Kinder. Oder man, ne, ich weiß nicht, du beziehst dein Mann bestimmt ja auch mal ein oder fragst mal nach oder hast ja auch ein Gefühl dafür, wie würde er jetzt, ne, fände er diese Entscheidung jetzt gut oder würde er sagen, nee, was machst du denn da jetzt? So, das wirst du ja bestimmt mit einbeziehen. Aber ich glaube, wenn der physische Partner noch da ist, noch existiert, dann muss man sich da, ist man vielleicht auch im gewissen Sinne mehr eingeschränkt noch.
Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen, weil es ist natürlich auch nicht angenehm, so große Entscheidungen alleine zu tragen. Und es ist auch nicht angenehm, die ganze Verantwortung zu tragen. Also allein, wenn man krank ist, ja. Mhm. Sei mal als alleinerziehende Mutter oder als alleinerziehender Vater krank. Ja, da gibt es kein Backup. Kann sein, dass ich mit dem Ex-Mann herumdiskutiere, aber worst case ist der dann da. Ja, und da ist auch diese Gedanken halt, ja, man geht getrennte Wege und natürlich ist das nicht einfach. Ja? Natürlich ist das nicht einfach, weil da unterschiedliche Bedürfnisse und Werte aneinander krachen, die einfach nicht zusammenpassen und man sich aufgrund dessen dann auch trennt. Und da muss man halt, deswegen finde ich auch so Mediation und einfach, dass man da einen Konsens findet, zusammen einen Weg zu gehen fürs Kind, ja. Da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial für ganz viele Menschen, weil am Ende des Lebens muss das, also ich finde halt, das hat sich nämlich für mich verändert, seit dem Tod von meinem Mann und auch von meiner Mutter, du lebst jetzt, ja, du lebst genau jetzt und es ist relativ begrenzt, wie lange wir hier sind. Und ich liebe diesen Spruch von Kung Fu Panda, yesterday was history, tomorrow is mystery, but today is magic, that is the reason why it's called present, ja. Also wir kämpfen bei Scheidung in der Vergangenheit über Themen, die nicht so funktioniert haben. Wir denken in der Zukunft, was wir alles machen müssen, aber es geht jetzt ums Jetzt und eben im Jetzt zu sein und im Jetzt glücklich zu sein. Ich glaube, die Kinder leben uns das so schön vor. Ich sage immer, meine Kinder sind meine größten Lehrmeister. Da können wir alle lernen. Also alle, die das jetzt hören, beobachtet eure Kinder. Es ist so schön und es ist schade, dass wir das dann verlernen. Und dass wir dann auch einfach uns bei Dingen Stress machen oder aneinander kämpfen, wo es oft nicht notwendig ist. Ja? Weil das Ding ist, wenn einer in eine Richtung schießt und du zurückschießt, dann entsteht ein Kampf. Wenn einer schießt und du nicht reagierst oder... sage ich jetzt mal, das ist natürlich auch ein Prozess, habe ich auch alles lernen müssen. Es war kein einfacher Weg, nach dem Tod von meinem Mann, sich auch sozusagen mit Familienkonstellationen wieder zurechtzufinden, ja, wo dann massive Grenzüberschreitungen waren. Und dann auch zu sagen, okay, das ist mein Raum. Ja. Und da können die anderen schießen, was sie wollen, aber das lasse ich nicht zu, weil ich bin der Kapitän. Zumindest von meinem kleinen Boot oder meinem Flugzeug. Ja. Also, und da muss halt dann jeder schauen in einer Scheidung, ja, es ist immer schwierig, weil es ist immer so individuell. Was ist der Grund der Scheidung? Gibt es jemanden anderen? Was sind da für aufgestaute Emotionen? Wie viel Schuld ist da drinnen? Also ich finde, das ist halt sehr, sehr individuell. Aber ich glaube, dass es für alle trotzdem eine Lösung gibt, wenn sie das Bewusstsein hätten, dass man nur einmal lebt und dass man eigentlich das genießen kann. Es gibt immer für alles einen Konsens. Geht nicht, gibt es nicht. Ja?
Ja, das ist... sind natürlich sehr weise Worte, ne, in hier und jetzt zu leben und zu, also, ne, das kann man auch nicht auf Dauer 100% den ganzen Tag durchhalten, möchte man ja auch gar nicht, man möchte sich ja auch mal an irgendwas Schönes erinnern oder wird auch mal in die Vergangenheit gezogen, aber das passiert ja nach dem Todesfall auch, ne, dass man denkt, ach, wie war das so schön und dann haben wir das gemacht, also einerseits in der Vergangenheit, dass die in der Vergangenheit leben und da rumwühlen und permanent da sind und natürlich in der Zukunft mit Sorgen und wie soll ich das alles machen und wie soll ich das schaffen, und da ist es halt genau das, ne, dieses Achtsamsein im Alltag, im Hier und Jetzt sein, das jetzt genießen. Ich meine, das kann man niemandem sagen, der jetzt akuten Verlust erlebt hat, aber wie du schon sagst, das ist ein Weg und man kommt dorthin, dass man das eigene Leben wieder wertschätzt oder dem Leben auch nochmal einen anderen Sinn gibt, nochmal sich auch erkennt oder erforscht sozusagen, ne, was will ich noch erreichen in meinem Leben, wie möchte ich das gestalten, also es waren ganz, ganz viele Aspekte, die ich so auch aus meiner Begleitung kenne, die du einfach so von aus deiner Geschichte erzählt hast. Ja, ich glaube, das gibt ganz, ganz vielen Menschen Mut, dass es auch funktioniert, ja. Dass der Weg kann gegangen werden, ne?
Ja, da ist aber, man muss schon sagen, und das darf man auch nicht schönreden, das ist kein einfacher Weg, ja? Deswegen meiner Arbeit, zuerst geht es ja um die psychosomatische Beratung, also quasi sich anzuschauen, den Menschen, den Kern, die Trauer, all diese Themen, ja? Und dann, deswegen Mentaltraining, Mindset-Coaching, wenn du dann an einem Punkt bist, wo das Haus stabil ist, wo alle Säulen in einem Haus wieder so, okay, jetzt ist wieder, das Fundament ist schön, ja, schön fest, dann kann man an Visionen arbeiten und und dann kommt das Mentaltraining ins Spiel, ja. Mhm. Bei manchen dauert das länger und bei manchen geht das schneller, aber das heißt nicht, dass man Rückschläge hat, ja. Also ist jetzt nicht so, dass dann nicht immer wieder Wellen kommen. Ja? Da gibt es auch einen coolen Spruch, ich weiß jetzt nicht genau, wie der geht, aber den fand ich total cool. Wir haben gedacht, ja, es kommen diese Wellen, aber du lernst, sie zu surfen. Mhm. Ja? Manchmal ist besser und manchmal fliegst du im Surfbrett da runter und landest im Wasser. Ja? Aber du übst. Und ich finde, das ist der Mut, dass alles möglich ist und dass es auch okay ist, dass es Rückschläge gibt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das jeder weiß. Mhm. Weil es ist nicht immer steil bergauf, es ist auch manchmal einfach dazwischen auch wieder anstrengend. Deswegen haben wir im Leben mehrere Hügel zu besteigen, Aufgaben zu erledigen.
Aber du hast dadurch jetzt schon... also doch schon diese Spezialisierung sozusagen gefunden. Du hast vorher in einem anderen Bereich gearbeitet, also vor deinen Kindern?
Ja, ich war in einem ganz anderen Bereich. Ich komme eigentlich aus der Wirtschaft. Ich bin wie so ein bunter Blumenstrauß, habe dann auch Schauspiel dazwischen gemacht. Ich habe jahrelang Produktionsmanagement gemacht und bin dann in die Bauträgerbranche gegangen und mache Immobilienbewertungen. Genau.
Okay, also, das ist wirklich ein Blumenstrauß.
Aber ich bin ein bunter Blumenstrauß. Vielseitigkeit, ja, mein Fokus hat sich aufgrund der Geschichte einfach total verändert und ich sehe einfach, dass da ganz viel Bedarf ist, ja. Also Menschen, die aus Spitälern entlassen werden, wo es zu keiner Krisenintervention kommt, ja, oder Krisenmanagement, wo die nicht schauen, wo geht jetzt dieser Mensch hin, die schauen, die, die übermitteln dir eine negative Nachricht, aber lassen dich dann quasi damit allein. Und man weiß ja nie, in welchem sozialen Umfeld diese Person sich befindet. Ja? Und ich finde, da ist einfach Potenzial auch für die Krankenkassen und dass man das einfach auch begleitet. Ja? Weil meine Klienten, die bei mir sind, die hatten keine Kriseninterventionen und es wäre eigentlich so, so wichtig gewesen. Ja? Also diesen Raum einfach zu lassen und zu schauen, weil manchmal ist man einfach auch allein. Und man muss aber nicht allein sein, weil es einfach Menschen draußen gibt, die das können, so wie du, ja. Und die das Potenzial haben, dich ein Stück des Weges zu begleiten. Mhm. Und ich finde das, und auch bei Kindern, ja, also einfach auch den Raum zu geben, dass das auch nicht immer massiv kostenspielig sein muss, ja, dass Kinder aufgefangen werden, ja. Also wir haben jetzt auch einen Fall wieder, da heißt die Mutter verstorben und der Vater ist im Ausland und interessiert sich nicht für die Kinder und das sind zwei Kinder und ja, da ist jetzt die Großmutter gekommen. Ich sage jetzt nur, das sind Beispiele, was passieren kann, wo dann eigentlich beide Haltesäulen wegbrechen, ja, oder eine nie vorhanden war. Und da auch zu sehen, da sind Seelen dahinter, und die dürfen auch heilen und die dürfen aber auch ihren eigenen Weg gehen. Und da würde ich mir wünschen, dass es einfach sich verändert, diese Welt.
Ja, es ist halt auch noch viel Lobbyarbeit und viel Fachkräfteschulung, ne? Also wenn man dann manchmal auch in Kitas hört oder in Schulen. Also wir hatten das jetzt auch gerade, bei uns hat sich eine Schülerin suizidiert. Da wurde unheimlich viel gemacht an der Schule, aber es ist trotzdem noch ein Thema, was überhaupt nicht präsent ist, wo ja viel zu wenig gemacht wird oder im Kindergarten, ne? Die sind ja, das wäre ja leicht sozusagen den Kindern, wenn da eine tote Maus liegt oder was, mit den Kindern den Umgang mit dem Tod irgendwie spielerisch ja zu erarbeiten sozusagen. Die sind ja total unbedarft, die Kinder, ne? Wenn die da den toten Vogel sehen, das tut ihnen schon leid und dann sind die auch traurig, aber dann gestalten die Abschiedsfeiern und die sind ja total kreativ und natürlich im Umgang. Und ich finde, das müsste viel, viel mehr geschult werden und auch die Lehrer und ja, an der Uni, die, also ja, da fehlt es noch an ganz, ganz vielen Stellen. Ne?
Ja, aber ich finde das lustig, dass du das sagst mit der Beerdigung zum Beispiel, ja. Viele haben mich dann gefragt, ja, kannst du die Kinder nicht aufs Begräbnis mitnehmen? Ja, warum denn nicht? Die Frage ist, wie du damit umgehst. Da gibt es sogar ein Buch darüber. Es gibt mehrere ganz tolle Kindertrauerbücher, ja. Mhm. Aber das mit einzubeziehen und sie Teil davon werden zu lassen, ja. Und also das finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und ich finde, da dürfen wir, aber das ist unsere Gesellschaft, ja. Ich war mal auf Bali, da machen die eine Riesenparty, wenn jemand stirbt, ja. Hey, da ist alles bunt, ja? Und der wird dann quasi auf einen See raus, also auf sein Boot gebracht und wird dann quasi am See angezündet. Da sind alle bunt, da sind alle beisammen und das essen alle, ja. Dann denke ich mir, und bei uns, alle schwarz, alle, alles ein bisschen, also ich zum Beispiel habe bewusst die Entscheidung getroffen, mein Mann ist ja auf einem Waldfriedhof in Wien begraben, ich habe ihn über die Grenze nach Wien gebracht und habe einen Baum mit den Kindern zusammen ausgesucht, ja, und es durfte kein Schwarz kommen, ich wollte es auch, ja, weil warum ist der Tod schwarz? Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, wie das passiert ist, als er in dem Spital verstorben ist, da war es nicht dunkel. Mhm. Es war dunkel, das Loch unter mir und all diese Dinge. Aber er ist schon, also das ist lichtartig, das ist so lichtkegelartig, finde ich. Ja? Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann, ich glaube, also man muss sich auch einfach mehr mit dem Tod beschäftigen, auch in den Schulen, und du hast da recht, vollkommen. Da ist viel Potenzial.
Wir haben noch ganz viel zu tun, wir beide.
Ich freue mich drauf, wenn ich nur einer Person damit irgendwie helfen kann, auch hier in dem Interview mit dir einfach Mut zu fassen, weiterzugehen, dann ist mir das eine Herzensangelegenheit, dann freue ich mich total.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, das war so, also du hast so eine kraftgebende Ausstrahlung, also wie du erzählst, ne, das ist auch mit keinen Worten wettzumachen, was dir passiert ist, oder ne, da kann man gar nicht genug Anteilnahme für entwickeln, aber es ist so schön, welchen Weg du gewählt hast und wie du den gegangen bist. Und da bist du, glaube ich, für ganz viele ein Vorbild oder die können sich an dir festhalten und sagen, boah, ich möchte auch, ja, ich möchte das auch für mich versuchen und daraus Kraft schöpfen oder mich nochmal neu kennenlernen und daran wachsen, ja. Und ich glaube, das gibt einfach Mut, wenn man das von anderen hört, was sie erlebt haben und wie sie damit umgegangen sind. Und ja, das ist ja auch der Grund des Podcasts.
Ja, nein, ich glaube, ja, da ist viel, viel Potenzial für viele Menschen, für sich zu gehen, also für ihr Leben zu gehen. Und ja, aber natürlich bedarf es auch viel, also das darf man nicht schmälern, viel Innerarbeit, ja, also mit sich selbst so auseinanderzusetzen, seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, zu schauen, was sind meine Werte, meine Ressourcen, wer bin ich, was will ich, das ist anstrengend, das muss man einfach sagen, ja. Aber man erntet da einfach ganz, ganz tolle Sachen am Ende. Und das macht einen ein bisschen, wie soll ich sagen, man darf auch wieder glücklich sein, das sage ich immer. Ja, man darf ganz.
Macht einen reifer, ne? Also.
Genau.
Und man darf auch Hilfe annehmen, ne? Auch als Mutter, man muss das nicht alles alleine können. Und
nein, ich hatte auch Hilfe und das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, okay. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, ja. Ich schaue, welche Strategien, welche Methoden habe ich angewandt und wie kann ich das im 1:1 zum Beispiel mit Klienten spezifisch auf ihr eigenes Thema, wie können wir das umsetzen? Also sozusagen ihren eigenen Weg zu, also dass ich sie eine Zeit lang auf dem Weg als Co-Pilot in ihrem Flugzeug begleite und dann sage, okay, ich kann jetzt aussteigen, du übernimmst jetzt selber, ja. Also in der Krisenintervention ist das noch viel intensiver, da ist man quasi, dann ist man eher anleitend und dann geht es aber eben um diese Eigenverantwortung, ja. Und ja, ich freue mich, wenn einige den Weg für sich wählen, sozusagen, ja.
Ja. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir. Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss.
So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauschst.